Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer. Ich bin Diplombank-Betriebswirt, Diplombetriebswirt und Leiter Marketing und E-Commerce eines Großkonzerns. Ich sage herzlich und willkommen, liebe Digitalelite, zur Wirtschaftsnews aus der Digitalwelt. Zwei Sachen vorab. Erstens, wir haben die 500 Abonnenten geknackt. Vielen, vielen Dank. Ich kann das natürlich nicht mit der YouTube-Welt vergleichen, wo mehrere hunderttausend Abonnenten ein Riesenerfolg sind. Wir sind hier eine kleine Nische. Wir sind eine coole Community. Daher zwei Sachen. Bitte tu mir den Gefallen. Ich habe extrem in Podcast-Equipment investiert und gebe mir etwas zurück, indem du einfach den Podcast an Freunde und deine Arbeitskollegen teilst. Und zweitens, wenn du Bock hast, diesen Podcast als Community zu unterstützen, freien Journalismus zu unterstützen, dann geh einfach auf den nachfolgenden Link in den Shownotes bei Patreon. Ansonsten starten wir jetzt direkt los. Wir haben viele Nachrichten, es geht los mit Macron will Twitter nach Frankreich holen. Ein Bericht vom Gründerszene.de. Nach dem Zwist zwischen Twitter und US-Präsident Donald Trump soll der französische Präsident Emmanuel Macron laut eines Medienberichts bei Twitter-Chef Jack Dorsey angerufen haben. Was war da los? In dem Telefonat sicherte Macron Dorsey seine Unterstützung zu und bot ihm im Scherz sowohl sogar an Twitter, das seinen Sitz in San Francisco hat, nach Frankreich umzuziehen. Ein Sprecher von Twitter lehnte einen Kommentar dazu jedoch ab. Trumps Zorn flammte direkt auf, nachdem Twitter Ende Mai Tweets unter den ganzen Faktenchecks unterworfen seien und sogar als gewaltverherrlichend markiert wurden. Ja, Twitters Zurückhaltung auf das Angebot könnte daran liegen, dass die Gesetzgebung in Frankreich gegenüber sozialen Plattformen erst im Mai deutlich verschärft wurden. Nach deutschem Vorbild müssen offenkundig illegale Inhalte, zum Beispiel Hassreden, gewaltverherrlichende Beiträge sowie rassistische oder religiöse Beleidigungen, innerhalb von 24 Stunden nach einer Nutzermeldung entfernt werden. Bei Verstößen drohen den Portalen sogar Geldstrafen bis zu 1,25 Millionen Euro. Dann kommen wir zu Walmart. Walmart will das Online-Geschäft durch Kooperation mit Shopify ausbauen. Shopify ja bin ich ein riesen Fan vom Geschäftsmodell. Ja, und jetzt gibt's eine Nachricht, die kam von Internet World Business. Und zwar der US-Einzelhandelsriese Walmart will seinen Marktplatz für Drittanbieterprodukte durch die Kooperation mit dem kanadischen E-Commerce-Anbieter Shopify ausbauen. Dazu hat der Walmart-Geschäftsführer Jeff Clements in einem Interview mit dem Finanznachrichtenmagazin Bloomberg am Montag angekündigt, dass es in diesem Jahr wohl 1200 Shopify-lizenzierte Händler in das Online-Angebot aufgenommen werden würden. Und ja, mit der Kooperation will Walmart weiter zum Marktführer im Online-Handel werden und auf Amazon aufschließen. Trotz in der vergangenen Jahre hat Walmart ja immer wieder versucht, das Online-Geschäft auszubauen, 21,5 Milliarden US-Dollar schwer, und das auch profitabel zu machen, aber steht bisher weiterhin ein Verlust in den Büchern. Dann kommen wir zu Douglas. Ja, auch Corona-bedingt, Digitalstrategie, das ist das, was ich seit Jahren predige, Freunde. Die Sparkassen haben das vor Jahren schon vorgemacht. Dazu habe ich meine Diplomarbeit damals geschrieben. Fakt oder Kernaussage meiner Diplomarbeit war, nach Statistiken und Befragungen und eigenen Primärerhebungen, dass die Leute wollen, dass es eine Filiale gibt und die auch für den Notfall erreichbar ist. Aber sie wollen eigentlich das Digitalgeschäft nutzen. So, und das Erreichen einer Filiale muss deswegen nicht innerhalb von 5 Minuten sein mit einer Filialabdichtung von alle 2 Quadratkilometer eine Filiale, sondern soll erreichbar sein in den nächsten 20 Minuten Autofahrt. Und das ist natürlich so ein bisschen der Beweis für extrem fial getriebene Geschäftsmodelle. Und so hat er jetzt auch Douglas endlich das kapiert. Ja, viele Filialisten haben ja in den letzten 10 Jahren ihre Hausaufgaben halt nicht gemacht. Und so gab es zum Beispiel die Nachricht, dass Zara bis zu 1200 Filialen schließen will und dann auch dauerhaft mit weniger Läden auskommen möchte. Und nun hat auch Douglas sich dafür entschieden, für ein spezielles Sanierungskonzept und haben sich halt auch einen Sanierungsspezialisten geholt. Dazu gab es eine Nachricht und die ist Zitat: In der neu geschaffenen Position wird Michael Keppel ein Konzept entwickeln, um das Filialnetz von Douglas zukunftsfähig aufzustellen. Die Coronavirus-Pandemie hat das Konsumverhalten grundlegend verändert, was zu nachhaltigen Frequenz- und Umsatzverlusten im stationären Handel führt. Ja, das hat aber war auch nicht nur vorher so, das war auch ist allgemein so. Ne? Gut, kommen wir zur nächsten Nachricht und zwar eine Nachricht für Homeday. 40 Millionen Euro gibt's für das Makler-Startup und die Gründer geben Mehrheit ab. Was ist da los? Also es gab ein sogenanntes Secondary. Bedeutet, wenn aktive Gesellschafteranteile an Dritte verkauft werden. Ja, und das Berliner PropTech HomeTech hat in einer Finanzierungsrunde 40 Millionen Euro angesammelt. Das hat das Handelsblatt berichtet. Die Nachricht gab es übrigens auf gründerszene.de. Und ja, wie das Handelsblatt berichtete, investierte der Verlag Axel Springer und der britische Online-Immobilienmakler Purple Bricks gemeinsam über das Joint Venture namens 107. Media Vermögensverwaltungsgesellschaft in das Startup. Die Gesellschaft ist bereits seit 2018 an Homeday beteiligt und erhöhe nun die Anteile. Aus dem Handelsregister geht hervor, dass Springer und Purple Bricks gemeinsam 54,39% der Anteile an Homeday behalten. Ist jetzt also die Mehrheit. Zuvor waren es nur 30%. Weitere Gesellschafter des Startups sind der Berliner VC Project A mit Heinemann, dann die Gründer Dimitri Uwarowski, Steffen Wicker und Philipp Reichle sowie Homeday CEO Friederike Hesse. Ja, die aktuelle Runde wurde laut Mitgründer Wicker bereits im März abgeschlossen. Zuletzt hatte Homeday im Oktober 2018 Geld eingesammelt, insgesamt Höhe 20 Millionen. Ja, gibt auch Statistiken, Immobilien im Wert von 880 Millionen Euro heißt es hier. Homeday wurde 2015 gegründet und vermittelt Online-Makler. Nutzer können dabei ihre Immobilie zunächst online bewerten lassen. Anschließend übernehmen freiberufliche Maklerinnen und Makler den Verkauf des gesamten Objekts. Und nach einigen Angaben arbeitet das Startup mit 180 Maklern zusammen. Gelingt der Verkauf der Immobilie, müssen die Kunden 3,5 bis 4,75% der Summe als Provision zahlen. Die Makler erhalten 70% der Provision. Homeday bekommt 30%. Ja, laut Handelsblatt wurden über Homeday im Jahr 2019 insgesamt 4.800 Wohnungen im Gesamtwert von 880 Millionen Euro verkauft. Marktführer ist das Startup dabei aber nicht. Denn bei Wettbewerber Makler seien es 1,25 Milliarden Euro gewesen. Das Unternehmen wurde voriges Jahr ebenfalls mit einer zweistelligen Millionenfinanzierung investiert. Dann kommen wir zum Startup Movinga. Übrigens, nice Story. Aus dem Privatleben habe ich letzte Woche ebenfalls auch privat genutzt. Und zwar das Umzugsstartup Movinga hat neue Mehrheitseigner. Und zwar zwei Pharma-Milliardäre, eigentlich völlig andere Branche. Was ist da los? Das Berliner Umzugsstartup Movinga hält sich seit dem Ausstieg von Geschäftsführer Finn Hinsel extrem bedeckt. Den CEO-Wechsel von Hinsel zu den Brüdern Tobias und Silvio Hinteregger sowie ein Investment von Seven Ventures im vorigen Jahr ließ das Unternehmen völlig unkommentiert. Und auch die neueste Entwicklung passiert völlig hinter den Kulissen. Was ist da los? Anscheinend hat Movinga einen neuen Mehrheitseigner, die Santo Venture Capital GmbH. Ja, hinter diesem Namen verbirgt sich das Family Office der Brüder Andreas und Thomas Strüngmann. Sie sind die Gründer des Pharmaunternehmens Hexal. Das kennst du mit Sicherheit. Da kommt übrigens auch mein Asthma-Spray zum Beispiel her. Und investieren ihr Geld über Santo Ventures Capital in Unternehmen, gewöhnlich aus dem Biotech-Bereich, etwa den Medikamentenhersteller AI Cures. Ja, im Jahr 2017 stieg Santo bei dem Umzugsstartup ein. Auf Nachfrage von damals Gründerszene gab es wohl anscheinend keinen Kommentar. Laut einem Investor von Movinga mit ist die neue Gesellschaft da Struktur das Ergebnis einer internen Finanzierungsrunde. Insgesamt sei in der Runde ein hoher einstelliger Millionenbetrag geflossen. Dabei verwässerten nun mehrere Teilhaber ihre Anteile. Rocket Internet ging von 6,5 auf 3,3%, dann Early Bird von knapp 22 auf 12,5% und einige Business Angel, darunter zum Beispiel auch Explosiven-Chef Jan Kemper, verkauften ihre Shares komplett. Ja, bleiben wir da auch mal dran, wie es damit weitergeht. Dann gibt's eine Nachricht von Hugo Boss. Hugo Boss, neuer Chef und neue Strategie. So ist es halt mit Personalwechseln. Der Modekonzern Hugo Boss bekommt mit Daniel Grieder den avisierten neuen Vorstandsvorsitzenden. Der 58-Jährige war vor bei Tommy Hilfiger Chef und wird sein Amt am 1. Juni 2021 antreten, also erst in einem Jahr. Das hat Hugo Boss mitgeteilt, wie bereits bekannt gegeben hat, scheidet noch Unternehmenschef Marc Langer zum 30. September dieses Jahr aus dem Unternehmen aus. Finanzvorstand Ives Müller fungiert für die Übergangszeit als Sprecher des Vorstandes. Ja, der neue Hoffnungsträger Grieder ist der Mitteilung zufolge seit mehr als 30 Jahren in der Modebranche zu Hause, die meiste Zeit in verschiedenen Funktionen für die Marke Tommy Hilfiger. Seit 2014 war er Vorstand von Tommy Hilfiger global und ja, da sagen wir natürlich auch herzlichen Glückwunsch, sind wir gespannt. Soll natürlich die Digitalisierung vorantreiben. Da hier gibt es eine Nachricht und die besagt, der 58-Jährige habe maßgeblich zur positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung bei Tommy Hilfiger beigetragen, lobten die Metzinger den Neuen. Er habe die Digitalisierung und weitere Innovationsprodukte vorangetrieben sowie wegweisende Nachhaltigkeitsinitiativen umgesetzt. Ja, der Digitalkonsum steigt. Die Leute wollen natürlich auch Direct to Consumer, wollen sich mehr unabhängig machen von Killing the Middleman, also von den Händlern, die ihre eigenen Produkte verkaufen. Deswegen jetzt auch der Umbau und die stärkere Ausrichtung auf das Internet. Das kostet natürlich paradoxerweise viel Geld. Und im vergangenen Jahr musste der Konzern sogar zweimal seine Prognose senken. 2020 kam dann noch die Corona-Krise hinzu, die der Branche das Leben schwer machte. Geschäfte blieben geschlossen, Kunden hielten sich zurück, wie gesagt, hielten Liquidität zusammen. Und im ersten Quartal war Hugo Boss dann auch in den roten Zahlen gerutscht. Tja, sagen wir viel Glück, bleiben wir gespannt. Dann kommen wir zu Blacklane. Und zwar gibt es da neue Zahlen. Auch auf deutschestartups.de gesehen, und zwar Blacklane-Umsatz wächst auf 72 Millionen Euro, Verlust steigt auf 15,4. Was ist das Ganze? Blacklane ist ein Limousinen-Service und hier gibt es neue Zahlen. Im brandneuen Jahresabschluss für 2018 verkündet das 2011 von Frank Steuer und Jens Wohltorf gegründete Unternehmen einen Umsatz in Höhe von knapp 72 Millionen Euro. Im Jahr zuvor lag der Umsatz noch bei rund 44 Millionen und 2016 erwirtschaftete der Berliner Grown-Up gerade mal einen Umsatz in Höhe von 29,3 Millionen. Der Großteil des Umsatzes entfällt übrigens auf Europa und Nordamerika und in Sachen Jahresfehlbetrag verkündete die Jungfirma ein unterproportionales Wachstum. Ganz konkret stieg der Jahresfehlbetrag auf 15,4 Millionen. Im Vorjahresjahr waren es noch 10,5 Millionen. Insgesamt häufte das Unternehmen seit dem Start nun Verluste ein in Höhe von rund 60 Millionen. Und in den vergangenen Jahren flossen aber bereits rund 65 Millionen in den Limousinen-Service. Ja, auch hier bleiben wir mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Dann eine ein bisschen subjektive Meinung. Wir hatten ja jetzt in den letzten zwei, drei Wochen viele Rassismus-Debatten geführt. Unter anderem erinnere ich mich an VW und den Werbespot, wo ein Schwarzer mit einer Gotteshand sozusagen hin und her geschleudert wurde und kurzerhand das Wort ein Neger drin stand. verstehe ich nicht bis heute, wie kann man als Konzern so bescheuert sein. Also mir fehlen dann die Worte, habe schon gedacht, eigentlich müsstest du eine Marketingagentur gründen, die sich nur darauf konzentriert, veröffentlichte Werbekampagnen zu überprüfen auf bestimmte rassistische oder diskriminierende Inhalte. Na, auf jeden Fall gab es dann ja auch noch mal ein paar Neuigkeiten zu eBay, dann gab es auch ein paar Neuigkeiten zum Rassismus bei internen Prüfungen von Zalando und jetzt ist auch noch mal die Reismarke Onkel Benz dran. Und zwar will Onkel Benz, ich weiß, kennst du den Fertigreis, da ist ein nicht despektierlich gemeint schwarzer älterer Herr mit Onkel Benz auf dem Logo drauf. Ja, und angesichts der anhaltenden Antirassismus-Proteste in den USA will die bekannte Reismarke Uncle Ben's ihr Logo ändern. Da sag ich ganz ehrlich, also man kann es auch übertreiben. Das Logo gibt's seit 100 Jahren. Ich finde es, um ganz ehrlich zu sein, bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde es eigentlich eher rassistischer, einen Schwarzen wegzunehmen, anstatt ihn draufzulassen. Wisst ihr, was ich meine? Also indem ich ihn entferne, weise ich doch gerade darauf hin, dass es rassistisch ist. Aber also Antirassismus ist doch, dass jeder Mensch gleich ist. Von daher ist es doch egal, welches Logo drauf ist. Also verstehe ich nicht so richtig, vielleicht bin ich da auch nicht so intelligent für. Kapiere ich nicht. Also natürlich, es gab ja irgendwo mal in Deutschland den Fall, jetzt vor 2 Wochen, wo ein dunkelhäutiges Kind in der Bahn saß und dann mit dem Ticket Schokoticket beworben wurde. Also so blöd kann man gar nicht sein, damit Werbung zu machen. Aber jetzt viele Schwarze zu entfernen aus Werbung, das halte ich gerade für rassistisch, weil sie doch genau eigentlich die Gesellschaft darstellen und das verstehe ich nicht so richtig. Aber naja, bin ich auch mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wir machen weiter. Galeria Karstadt Kaufhof will laut Insidern 62 Filialen schließen. Wurde jetzt auch bestätigt. 62 der 172 Filialen werden schließen. Das hat der Konzern jetzt bekannt gegeben. Die Warenhäuser sind für viele Innenstädte zwar systemrelevant, aber völlig unwirtschaftlich. Man geht sogar davon aus, dass bis Ende 2020 Umsatzeinbußen ansonsten insgesamt von rund 1,4 Milliarden Euro generiert werden. Das hat der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz im Mai beschrieben. Und es finde ich natürlich ich bin ja absoluter Fan, das hörst du ja raus, von nicht so hohen Filialnetzen bin ich völlig d'accord. Ich glaube, es gibt nicht so viele Unternehmen, die es richtig machen. Ich glaube, da vielleicht mal 2 Denkanstöße dazu. Erstens, viele fragen ja auch immer, warum macht mein Müsli oder sowas jetzt einen Laden auf, obwohl sie vorher immer digital first argumentieren. Ganz einfach, weil die Filiale nicht so geführt wird, wie vor 10 Jahren eine ganz normale physische Filiale. Ja, ein My Müsli oder ein Mr. Specs, die rechnen auch hier nach einem CPA aus, also was kostet mich die Kundenakquise auf Kanal XY, oder geben den gesparten CPA weiter durch Produktpreisnachlässe, um die Kundenakquise wie ein Online-Marketing-Kanal der Filiale zu sehen. Ja. Und außerdem wird komplett Multi-Channel und Omni-Channel analysiert. Das heißt, wo hat der Erstkontakt stattgefunden, wo ist die Entscheidung zum Kauf passiert, wo hat er tatsächlich gekauft, und die rechnen sich da schon aus, zum Beispiel zu sagen, mich kostet die Filiale als Marketingkanal XY und ich kriege 100 Kunden in meiner Filiale am Tag, die kaufen. Also sind das meine Kundenakquisekosten, und dann rechne ich durch gutes CRM aus, ob die Kunden, die in dem physischen Laden waren, höhere durchschnittliche Warenkörbe haben, eine höhere Customer Lifetime Value, höhere Kaufraten pro Jahr, und so kann es natürlich sein, dass es so profitabel ist. Ja, das erstmal so ein bisschen dazu. Von daher Auch zweitens nochmal ein Gedankengang, was ich auch gut finde, ist sowas wie Sportitje. Die verkaufen ja höher hochpreisige, beratungsintensive Sportgeräte, Laufbänder und Co. Und die machen das auch meiner Meinung nach voll richtig. Das heißt, die Informationen holt man sich im Internet. Aber aufgrund von Vertrauen und Beratungsintensität und dem hohen Geldbetrag über mehrere tausend Euro will man sich das vielleicht doch vorher angucken. Und da haben die pro Stadt, pro Einwohner XY-Anzahl in absoluter C-Lage mit guten Parkplätzen Filialen angeboten. Und das System finde ich extrem interessant. Und das wird auch funktionieren, aber nicht mehr A-Lagen, wo du darauf angewiesen bist, dass Laufkundschaft kommt. Wenn du das noch machst, dann hast du, glaube ich, die Welt vor den letzten 5 Jahren nicht verstanden. Dann kommen wir noch zu Wirecard. Jan Masalek freigestellt, James Freis kommt. Nach dem Fiasko mit seiner geplatzten Bilanzvorlage reagiert der Zahlungsdienstleister Wirecard mit einem Vorstandsumbau. Hier gab es eine Nachricht vom Manager-Magazin, wie der Nordax-Konzern am Donnerstag kurz nach Börsenschluss in einer Ad-Hoc-Mitteilung erklärte, werde der COO Jan Masalek mit sofortiger Wirkung von seinem Vorstandsposten freigestellt. Masalek stand bereits vor einem Jahr unter dem Vorwurf von der Financial Times als zuständiger Manager für die obskuren Drittfirmen in den Bilanzskandal persönlich involviert zu sein. Ein Grund für die Entscheidung wurde nicht genannt. Außerdem gab Wirecard an, Masalek werde widerruflich aus dem Vorstand entfernt und die Freistellung gelte bis zum 30. Juni. Zugleich ebenfalls mit sofortiger Wirkung James Freis zum neuen Compliance-Vorstand zu berufen. Diese Personalie war aber bereits im Mai bekannt gegeben. Dann kommen wir nochmal zu Streit um Auto 1 Fintech. Haupteigentümer versucht mit Compliance-Vorwürfen Gebrauchtwagenkönig Hakan Kosch unter Druck zu setzen. Auch eine Nachricht die kommt vom Business Insider. Was ist da los? Fakt ist, aus Deutschland kommt kein Facebook, kein Spotify und auch kein LinkedIn. Aber wo wir gut sind, ist einfach immer noch mal das Attribut Auto. Und im Jahr 2012 gründete Hakan Kosch, zuvor war er bei Rocket Internet, und Christian Bertermann das Berliner Gebrauchtwagen-Startup Auto 1, ist ja mittlerweile fast 3 Milliarden Euro wert. Dabei kaufen Plattformen via zum Beispiel via Internet, also wir kaufen dann Auto.de, private PKWs an, dann motzen die auf und reichen sie an Händler gewinnbringend weiter. Und das Vorzeigeunternehmen lieferte in den vergangenen Jahren absolut spektakuläre Zahlen. Da verwundert es nicht, dass sich der japanische Konzern Softbank, zum Beispiel auch Uber und Wirecard, 2018 mit rund 460 Millionen Euro in das deutsche Einhorn einkaufte. In dem gesamten Jahr, also 2018, landeten Kosch und Co. einen weiteren vermeintlichen Coup, und zwar eine Art Autohändlerbank mit namhaften Co-Investoren wie der Deutschen Bank und der Allianz. Ja, doch, der Zauber der Auto 1 GmbH ist mittlerweile verflogen. Ein Grund war, dass sich die Geschäftsidee als doch nicht so atemberaubend erwies, wie es zuvor prophezeit wurde. Noch dramatischer sollte sich aber ein Machtkampf zwischen den Gesellschaften dann auswirken, der nun völlig eskaliert sei, auch mit unappetitlichen Verdächtigungen aus dem Innenleben. Worum geht's da konkret? Der Mehrheitsgesellschafter der Autobank, die Safa Beteiligungs GmbH aus Mülheim, hat nach Informationen vom Business Insider ein unabhängiges Gutachten bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte im Auftrag gegeben, um die Arbeit des Managements im Zeitraum zwischen Mai 2018 und Dezember 2019 zu untersuchen. Laut eines Zwischenberichts, der im Unternehmen kursiert, haben die Prüfer eine Reihe von möglichen Verfehlungen festgestellt, darunter auch von Gebrauchtwagenkönig Hakan Kosch, der zeitweise Geschäftsführer war. Ja, die schweren Anschuldigungen platzten mitten in das Endspiel um die Autobank. Hintergrund: nachdem Auto 1 Group den Fintech 2017 gründete, stiegen 2018 mehrere Investoren ein. Am meisten Geld steckte aber nicht Auto 1 Group, Deutsche Bank oder Allianz hinein, sondern der recht unbekannte Geschäftsmann Benson Safa, dessen Leumund angeblich schildernde Persönlichkeiten zuvor bezeugt hatten. Ja, Die miesen Geschäftszahlen der Auto 1 FT führten aber dazu, dass die eingesammelten Millionen schnell versickerten. Versuchte der Auto 1 Group die Kontrolle wieder zu übernehmen, scheiterte dem Vernehmen nach an den finanziellen Forderungen der anderen Gesellschaftern, insbesondere an Safa. Dafür oder daher scheinen sich zumindest Kotsch und Co. mit dem Fehlinvestment von rund 5 Millionen Euro abgefunden zu haben. Sein Gegenspieler Safa hat das Millioneninvestment gar nicht aufgegeben. Dem Vernehmen nach hofft der Geschäftsmann weiterhin darauf, dass die Kooperation zwischen Auto 1 und dem Fintech bestehen bleibt und in Zukunft erfolgreicher wird. Mit den Vorwürfen aus den bestehenden Deloitte-Gutachten dürfte das Kapitel Auto 1 FT daher nicht so schnell geschlossen werden. Muss man mal abwarten, wie das weitergeht. Aber Freunde, immer wieder kann ich nur sagen, überlegt euch, wer euer Gesellschafter werden soll. Kommen wir zur vorletzten Nachricht. DM Drogeriemarkt, wie gehen die mit der Mehrwertsteuersenkung um? Mehrwertsteuer sinkt ja ab 1.7. von 19 auf 6 oder 7 auf 5% bis zum Ende des Jahres. Und wie schon festgestellt, auch die DM Drogeriemärkte geben das an die Kunden weiter. Ich glaube, so gut wie jeder macht das, anstatt seine Marge zu verbessern. Bin ich mal extrem gespannt, was da volkswirtschaftlich passiert. Theoretisch müsste die Menge M Geld deutlich mehr werden. Wir haben eine Deflation, wir haben Minuszinsen, Geld wird gedruckt ohne Ende. Und wenn jetzt die Preise nach unten gehen und die Kaufkraft eigentlich wieder mehr wird, dann dürfte es eigentlich eine Deflation geben, obwohl die EZB ja schon seit Ewigkeiten Geld druckt. Das ist ja das Paradoxe, um eine Inflation wieder nahe 2-3% zu bringen. Also jeder Volksökonom wird überlegen, was da passiert. So, letzte Nachricht für heute. 23 Millionen Euro für das Rücken-App-Startup von Kaya Health. Das Startup Kaya Health hat eine Series B Finanzierungsrunde im Wert von 26 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Dadurch erhöhen sich die insgesamt eingenommenen Mittel auf 50 Millionen US-Dollar. Was macht Kaya Health? Die bieten Übungen gegen Rückenschmerzen an. Dann stellt man eine Kamera mit dem Smartphone vor die Übung. Die KI analysiert das mit dem Algorithmus. Der liegt auf dem Server und dann vergleicht die App das Ideal mit der Übung und gibt dann einen Verbesserungsvorschlag. Ja, auch hier hat die Covid-19-Pandemie das Vergütungsmodell klar befürwortet. Als Beispiel nannte er das schnelle Wachstum bei telemedizinischen Angeboten. Das hat der CEO Konstantin Mehl in einer Mitteilung bekannt gegeben. Also auch das führt natürlich zum Erfolg. Kaya Health wurde 2016 als Unternehmen für digitale Therapeutika gegründet. Das Startup hat Therapien für Krankheiten des Bewegungsapparates entwickelt und mit eigenen Studien validiert. Mit dem Finanzierungskapital wird das Unternehmen einer Mitteilung zufolge Therapien für weitere Indikationen wie die Lungenkrankheit COPD, besser bekannt als Raucherasthma, entwickeln. Und die vorige Runde half dem Startup, sein Angebot in den USA zu erweitern. Ja, ich hoffe, dir hat auch diese Folge Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes gibst. Und ansonsten sage ich dir einen schönen Sonntag, bis nächste Woche und bleib gesund, dein Tom.